Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo zusammen. Das Jahr hat jetzt schon einige Monate hinter sich und wir haben inzwischen September. Traditionell liegen da jetzt nicht nur die ersten Lebkuchen und der Spekulatius schon im Regal, sondern im September beschäftigt sich das Gesundheitswesen mit dem Thema Patientensicherheit. Der Tag der Patientensicherheit ist in jedem Jahr am 17. September. Und weil Patientensicherheit auch immer gleich ein Thema der Sicherheit der Einnahme von Arzneimitteln ist, haben wir uns überlegt, dass wir uns in dieser Folge einmal mit unserem Chefapotheker am UKM rund um das Thema Medikamente unterhalten. Von Augentropfen bis Zinksalbe. In der Werbung heißt es immer, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder in diesem Fall Apotheker. Nicht ganz ohne Grund heißt unser Podcast im Titel so. Und bevor wir unseren heutigen Gast jetzt gleich mal begrüßen, frage ich erst Felia, wie es bei ihr ist. Ich persönlich, wenn ich in der Apotheke stehe, reagiere immer so ein bisschen genervt und angefasst auf so Nachfragen wie, wissen Sie, wie dieses Medikament einzunehmen ist oder wie Sie das einnehmen müssen? Vermutlich sollte ich da immer gut zuhören, aber ich sage immer, ja, klar weiß ich das. Denn da spricht ja Fachpersonal zu mir und ich selbst habe ja auch nicht Pharmazie studiert. Wie ist das bei dir?
Studiert habe ich auf jeden Fall das auch nicht, aber ich muss immer sagen, dass mich das total beeindruckt, wozu oder in welchen Themen ApothekerInnen alles Auskunft geben können. Man fühlt sich ja immer wie so ein kleiner Arztbesuch eigentlich an und dabei sind das ja auch wirklich Expertinnen für alles. Schnittverletzungen, Hautprobleme, Magen-Darm, Erkältung. Bei allem kann man eigentlich in die Apotheke gehen und sagen, haben Sie da was für mich? Experten für alles quasi. Und umso schöner, dass wir heute hier so einen Experten sitzen haben. Und zwar Dr. Christoph Klaas, Leiter unserer UKM-Apotheke hier am UKM. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo Felia, hallo Anja, schön, dass ich bei euch sein darf. Sehr freut schön. Mich sehr.
Der Gast.
Mein Name ist Christoph Klaas, ich leite die Apotheke hier am UKM seit ungefähr 10 Jahren und ich bin Krankenhausapotheker aus Leidenschaft, auch normale Apotheke, aber hier im besonderen Krankenhausapotheker aus Leidenschaft und ich freue mich, dass ich heute hier eure Fragen beantworten darf.
Christoph, viele werden gar nicht wissen, dass Krankenhäuser auch eigene Apotheken haben, aber andererseits macht das ja auch total Sinn, denn hier am UKM werden ja täglich enorm viele Arzneien an die Patientinnen und Patientinnen abgegeben. Christoph, kannst du da etwa eine Größe nennen? Wie viele Medikamente sind das am Tag? Wie viele Dosen?
Oh, das ist wirklich schwer zu sagen. Wir können ungefähr 1200 Patienten behandeln wir bei uns tagtäglich hier am UKM. Und wir haben ja erhoben, wie groß ungefähr die Zahl der eingenommenen Tabletten oder der eingenommenen oder gegebenen Arzneimittel pro Tag ist. Und das ist bei Patienten ungefähr 10 Medikamente pro Tag plus minus. Manche ganz wenig, manche aber auch 20 oder 25. So, dann kann man es relativ einfach hochrechnen, dass wir mindestens 10.000 Medikamentengaben hier am UKM täglich koordinieren müssen, beliefern müssen, anordnen müssen, verabreichen müssen. Das ist schon eine riesige Zahl.
Und ist da auch alles dabei von, sage ich mal, der Kopfschmerztablette bis hin zum onkologischen Therapeutikum?
Genau, wir haben ja bei uns über 40 Kliniken mit allen Fachrichtungen, von der Psychiatrie über die Kinderheilkunde in chirurgischen Fächern. Wir haben internistische Kliniken, wir haben eigentlich alles bei uns auf dem Campus und haben deswegen natürlich auch eine hohe Bandbreite an Patienten und damit auch eine hohe Bandbreite an verschiedenen Arzneimitteln, muss man wirklich sagen.
Mhm. Wieso Apothekerinnen und Apotheker das im niedergelassenen Bereich machen, produziert er ja auch vieles selbst.
Das ist mittlerweile bezogen auf unser Personal mit die Hauptaufgabe. Ja, wir haben also der Einkauf und die Abgabe von Arzneimitteln sind ungefähr 10-15% unserer Mitarbeiter in diesem Prozess drin. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind tatsächlich in der Herstellung und Zubereitung von Arzneimitteln bei uns eingesetzt und mittlerweile immer mehr im Bereich Informationsweitergabe, Entwicklung von Standards, Pflege von IT-Systemen. Also alles, was diesen Medikationsprozess umschreibt, von vorne bis hinten sozusagen, das Anordnen und Verabreichen, sind ja nur zwei Teile des Medikationsprozesses und wir sind viele andere Sachen, um die wir uns hier kümmern.
Du hast das ja gerade so ein bisschen differenziert. Du bist Apotheker, aber auch Krankenhausapotheker. Wo ist denn da der Unterschied, beziehungsweise auch der Unterschied stationäre oder, also ich sage jetzt mal, in der Stadt eine Apotheke, zu der ich gehe und eine Krankenhausapotheke?
Wir haben einen unterschiedlichen Versorgungsauftrag. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir behandeln bei uns Patienten im Krankenhaus, sowohl in unserem Krankenhaus als auch in Krankenhäusern, mit denen wir Versorgungsverträge geschlossen haben, bis hin zum Rettungsdienst. Also wir haben auch Rettungsdienste, die wir mit Arzneimitteln beliefern. Das sind nur stationäre Patienten und das sind ambulante Patienten, die in den Ambulanzen Arzneimittel bekommen. Für die Patienten sind wir zuständig. Und darüber hinaus Haus, was du gerade gesagt hast, ist eine Krankenhausapotheke, immer noch eine kleine Arzneimittelproduktion. Wir stellen sehr viel selber her, alles, was wir nicht käuflich erwerben können. Und besonders für Patienten, ja, für die es keine Arzneimittel gibt, weil es seltene Erkrankungen sind, die kommen natürlich häufig ans Universitätsklinikum und stellen uns vor Herausforderungen, dann für diese Patienten maßgeschneiderte Medikamente zu machen.
Das hört sich total speziell an. Habt ihr aber, wenn ich jetzt als Mitarbeiterin käme, auch eine normale Kopfschmerztablette?
Für dich haben wir auch eine normale Kopfschmerztablette, Anja. Ja, natürlich, das haben wir. Also wir können das Ganze, die ganze Bandbreite abdecken. Wir haben 3000 verschiedene Arzneimittel bei uns und können damit alles abdecken. Eine öffentliche Apotheke hat bis zu 10.000 verschiedene Artikel. Ui. Aber wir haben natürlich standardisierte, strukturierte Behandlungspfade und haben jetzt nicht, sage ich mal, verschiedene Arzneimittel oder die gleichen Wirkstoffe von verschiedenen Firmen da, sondern haben ein ausgewähltes Spektrum, das wir auch in Kommissionen beschließen und auch die Effizienz dieser Arzneimitteltherapie dann bewerten und auch nur diese Arzneimittel dann vorrätig haben und für unsere Patienten bereitstellen.
Jetzt ist die UKM-Apotheke eine eigene Einheit am UKM. Wie ist denn das, die Zusammenarbeit mit dem klinischen Alltag, sag ich jetzt mal, die Ärztinnen und die Pflege, wie arbeitet ihr da zusammen? Ihr habt unter anderem auch StationsapothekerInnen.
Ja, wir arbeiten sehr eng zusammen. Bei uns in der Apotheke arbeiten ungefähr 25 bis 30 Apothekerinnen und Apotheker. Und mehr als die Hälfte sehe ich eigentlich gar nicht, weil die in den Kliniken unterwegs sind. Die arbeiten in den interdisziplinären Teams an verschiedenen Stellen hier am UKM, auch in verschiedenen Kliniken und unterstützen dort die Teams. Das geht hin, sag ich mal, von der Medikationsaufnahme, dass wir Kliniken unterstützen, wenn Patienten zu uns kommen, dass wir erstmal die Medikation erheben und bewerten und in unsere, ja, auf unsere Systeme umstellen, auf unsere Hausliste umstellen, bis hin auch bei Patienten entlassen, bei palliativen Patienten versucht eine Apothekerin, den Übergang in den ambulanten Bereich einfach zu ebnen, dass wir Patienten ja so entlassen, dass eine Anschlussbehandlung ohne Probleme möglich ist, weil wir hier schon ja spezielle Therapiemethoden haben, die man dann auch ja im ambulanten Bereich kommunizieren muss. Man muss mit Apotheken sprechen, ob die Arzneimittel auch im ambulanten Bereich zur Verfügung stehen. Und auch an diesen Schnittstellen sind wir viel unterwegs.
Das ist natürlich auch was Besonderes eigentlich, dass wir diese StationsapothekerInnen hier haben. Und so ganz so lange gibt es die ja auch noch nicht, oder?
Wir haben das sukzessive aufgebaut seit 10 bis 12 Jahren, sehen, ja, dass es in vielen Bereichen eine wertschöpfende Komponente hat, das muss man wirklich sagen. Wir machen es auch nur da, wo der größte Nutzen natürlich da ist. Wir können nicht jeden Tag jeden Patienten aktuell sehen. Wir haben 1000 Ärzte, aber vielleicht 10 oder 15 Apothekerinnen, die klinisch wirklich dann auch vor Ort unterwegs sind. Aber trotzdem suchen wir uns die Bereiche raus, wo wir den größten Nutzen stiften können. Unsere Hauptaufgaben sind dann auch, Prozesse zu standardisieren, komplexe Fälle besprechen. Und das muss man sagen, durch die Hochleistungsmedizin, die wir haben, ist es so, dass Patienten mit onkologischen, schweren neurologischen Erkrankungen auch in Bereiche kommen, wie zum Beispiel die Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, die kriegen dann vielleicht einen Oberschenkelhals operiert, sind aber irgendwie gleichzeitig Patienten mit Epilepsie oder haben eine onkologische Dauertherapie und, sage ich mal, einen gestoppten Krebs, der aber dann auch hier weiter behandelt werden muss. Und wir entscheiden dann in den Teams zusammen, wie können wir die Patienten am besten mit Schmerzmitteln, mit Antibiotika oder auch mit Arzneimitteln, die im Rahmen des stationären Aufenthalts dann zusätzlich benötigt sind, optimal behandeln. Und es gibt immer viele richtige Therapien, aber nur eine optimale Therapie. Und das ist ja unser großer Anreiz für jeden Patienten, in diesen interdisziplinären Teams auch diese optimale Therapie zu finden.
Wir lassen unsere Gäste gerne erzählen, wie sie eigentlich zu ihrem tollen Beruf gekommen sind. Das hast du uns noch nicht verraten, aber jetzt hast du die Gelegenheit.
Wie immer ein bisschen Zufall. Ich habe in Freiburg habe ich promoviert und war dann am Ende meiner Promotion und da ist mir wirklich ein Stellenangebot der dortigen Krankenhausapotheker in der Uniklinik im Internet aufgefallen. Da habe ich gedacht, ach, du bewirbst dich mal, weil ich dachte, Krankenhausapotheker oder Industrie, das sind so zwei Möglichkeiten, aber ich hatte mich noch gar nicht so ganz festgelegt und da kam gerade die Stellenangebot, das ich wahrgenommen habe und ich muss sagen, ich habe es auch nicht bereut, bin Krankenhausapotheker aus Leidenschaft, habe in Freiburg auch wirklich viel gelernt durfte in allen Bereichen arbeiten, durfte mich intensiv sowohl in die Onkologie als auch in die Beschaffung und in die Verhandlung mit Pharmafirmen und in verschiedene Themen einarbeiten, kommt mir hier zunutze und dieses Know-how konnte ich auch ein bisschen mitbringen hier nach Münster.
Und wie unterscheidet sich so eine klassische Arbeit für dich oder auch für unsere ApothekerInnen hier vor Ort von vielleicht einer Fachkraft in einer stationären Apotheke? Wie würdest du das beschreiben?
Unser Spektrum ist etwas anders. Also wir arbeiten wirklich in diesen Teams zusammen. Wir haben die gleichen Informationen, die gleichen Informationssysteme. Und wir in der Apotheke sind dafür verantwortlich, ja, eine Medikamentenliste zur Verfügung zu stellen und auch Verfügung zu halten, trotz Lieferengpässe. Und diese Medikamente stellen wir in den IT-Systemen sozusagen zur Verordnung zur Verfügung, versuchen damit das Spektrum komplett abzudecken, machen auch Standards, die dann von den Klinikern genutzt werden. Das heißt, wir haben eine ganz enge Abstimmung. Im öffentlichen Bereich haben wir schon mal das Problem, dass Arzneimittel verschrieben werden, die Patienten hinterher nicht bekommen. Und das kann bei uns eigentlich nicht passieren, weil es kann nur das angeordnet werden, was auch wirklich in der Schublade ist. Und wir sind dafür verantwortlich, diese elektronischen Systeme dann entsprechend zu pflegen und bei Lieferengpässen natürlich Alternativen zu besorgen, die wir dann auch eng kommunizieren.
Muss man denn irgendeinen anderen Weg einschlagen, wenn man, sage ich mal, nach dem Pharmaziestudium vielleicht sich überlegt, wo geht's jetzt hin mit mir und man möchte ans Krankenhaus? Ist das dann ein anderer Weg, den man gehen muss als jemand, der in eine öffentliche Apotheke geht?
Die Aufgaben sind anders und, sage ich mal, wir haben eine Fachapothekerzeit. Das ist ähnlich, sage ich mal, wie eine Facharztzeit. Das heißt, 3 bis 4 Jahre, in denen man sich spezialisiert, entweder für Offizienpharmazie, für Krankenhauspharmazie oder auch für Apotheker in der Industrie. Weil ja die Aufgaben, die man dann zu erfüllen hat, sind unterschiedlich und sind nicht Themen, die man zwingend im Studium lernt, auf jeden Fall.
Eine große Frage ist ja auch immer, die wir hier auch regelmäßig stellen, eigentlich fast jedem Gast. Wie sieht denn das in Zukunft aus? Wird es weiter Krankenhausapothekerinnen geben, wenn die KI irgendwann zum Einsatz kommt? Gibt es also eine Zukunft für diesen Beruf?
Super spannendes Thema. Ja, im Endeffekt sind wir nur eine ganz, ganz kleine Berufsgruppe, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, aufgrund ja, dieses effizienten Einsatz von Apothekerinnen und Apothekern im Krankenhaus. Und wir sind ungefähr 3.500 Krankenhausapothekerinnen und Apothekern in Deutschland. Das sind nur 10% der Apotheker. Und wir haben so viele Themen, die wir gerade bearbeiten und auch so viele Zukunftsthemen, die wir gerade bearbeiten, dass ich mir um die Apothekerinnen und Apotheker im Krankenhaus eigentlich gar keine Sorgen mache. Und auch sowas wie KI und IT-Systeme, das sind ja Systeme, ja, die nicht vom Himmel fallen, sondern die entwickelt werden müssen, die mit sauberen Daten gepflegt werden müssen. Und wir sagen, wir stehen nicht nur dafür, Medikamente zu besorgen, sondern auch die passenden Informationen an der richtigen Stelle zu platzieren, sodass sie vor Ort auch in Zukunft bei immer komplexer werdenden Therapien und eher immer höheren Schlagzahl, das muss man wirklich sagen. Ja, in 2050 kann sein, dass wir die doppelten Anzahl der Patienten mit der Hälfte der Heilberufler behandeln müssen. Und dann brauchen wir Systeme, die uns schneller Informationen zur Verfügung stellen und auch warnen, wenn wir Fehler machen. Und am Aufbau dieser Systeme sind wir natürlich auch beteiligt. Und wird ein immer größerer Anteil unserer Arbeit.
Inwieweit nutzt ihr heute schon KI? Kommt die schon zum Einsatz?
Naja, ich glaube, wir nutzen die so wie wir alle. Ja, wenn wir mal eine E-Mail schreiben müssen, dann geht es einfach schneller. Wir machen uns natürlich Gedanken, wie wir diese KI einsetzen können. Das ist gar keine Frage. Wir wissen aber, dass für gute KI-Ergebnisse gute standardisierte Daten zur Verfügung stehen müssen. Und das sind gerade aktuell unsere großen Baustellen, dass wir sagen, wir haben keine Papierakte mehr, wir haben strukturierte, standardisierte Anordnungen. Wir können auch im Nachhinein auswerten, wie viele Patienten haben in welcher Therapie welche Medikamente bekommen, mit welchem Erfolg. Und auf diesen Daten, die wir jetzt in den nächsten Jahren erheben, werden wir irgendwann wahrscheinlich, ich bin kein IT-Experte, aber KI-Systeme schulen lassen, die dann ja für uns effiziente Lösungsvorschläge entwickeln. Und das sind immer hausindividuelle Lösungsvorschläge. Das muss jedes Krankenhaus selber machen, weil jedes Krankenhaus hat das eigene Klientel, der Patienten hat die eigenen Mitarbeiter mit den eigenen Qualifikationen. Und das ist, glaube ich, so ein Trend, den wir gerade ja mit beschreiten und sagen, wir brauchen gute Daten, um später diese Systeme gut nutzen zu können.
Aber an der Verordnung selbst ist es noch nicht beteiligt, oder?
An der Verordnung von Arzneimitteln ist es aktuell noch nicht beteiligt. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Wir haben ja in anderen Bereichen der Medizin schon solche Systeme, auch in der Radiologie, Bewerten von Bildern, auch in der Onkologie richtige Therapie, die richtigen Therapien auswählen, da gibt es schon Unterstützungssysteme. Und ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber ganz wichtig ist natürlich, eine KI kann unterstützen. Es ist ein Informationssystem, was einem schnell Informationen bereitstellt. Aber die Verantwortung muss am Ende immer eine Person tragen, eine Ärztin, ein Arzt, eine Apothekerin, ein Apotheker. Das ist einfach wichtig und das werden wir auch nie aufgeben, weil das, glaube ich, auch für den Patienten extrem wichtig ist.
Jetzt heißt unser Podcast ja Risiko und Nebenwirkung. Das ist ja auch so ein großes Thema in der Arzneimitteltherapie. Und du bist ja auch Teil einer Gruppe, die sich ja im UKM mit dem Thema Arzneimitteltherapie-Sicherheit beschäftigt. Welche Rolle spielt das denn in eurer Arbeit, so Risiko und Nebenwirkung, also typische Fehlerquellen? Und kann A vielleicht auch KI da helfen oder generell, wie geht ihr damit um, um das natürlich zu vermeiden hier?
Also insgesamt, und das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen halten, ist der Medikationsprozess nicht nur anordnen und verabreichen, sondern der Medikationsprozess beginnt bei der Herstellung von Arzneimitteln und endet hinterher bei der Compliance des Patienten. Und da gibt es ganz, ganz viele Wege dazwischen. Und wir haben hier ja seit vielen Jahren eine Gruppe, die sich diesen Medikationsprozess, den einzelnen Schritten im Medikationsprozess sich genau anschaut und für jeden Prozess überlegt, wie können wir diesen Prozess optimieren, mit IT-Systemen unterstützen und wie können wir ja diesen Prozess einfach sicherer gestalten. Arzneimittel ist ein hochkomplexer Prozess und ist ein Hochrisikoprozess. Und jeder von uns, der schon in einem Flugzeug geflogen ist, der würde aussteigen, wenn der Pilot sagt, ja, wir haben jetzt keine Zeit mehr, den Check-up zu machen, wir fliegen mal so los. Oder keiner kommt in ein Flugzeug ohne Bordkarte, aber jeder Patient kann noch ins Krankenhaus kommen ohne Medikationsplan. Und jede fehlende Information birgt natürlich dann Risiken, dass daraus Fehler entstehen.
Der Stichwort Patient, Wechselwirkungen etc.
Ja, genau. Dass wir jetzt zum Beispiel nicht genau wissen, was nimmt der Patient eigentlich wirklich zu Hause? Nimmt er noch Medikation in der Selbstmedikation, die wir nicht kennen? Können daraus Probleme entstehen? Wie kommunizieren wir Lieferengpässe? Wie können wir Ersatzprodukte richtig auch mit Informationen versehen, dass diejenigen, die sie anwenden, auch richtig anwenden? Und wir haben seit vielen Jahren bei uns eine Kampagne, die heißt 6 Richtige, weil Arzneimitteltherapie keine Glückssache ist. Und das heißt, wir wollen, dass der richtige Patient immer zur richtigen Zeit das richtige Arzneimittel in der richtigen Dosierung erhält. Und haben wir auch eine Vision abgebildet, die heißt 0,0 Medikationsfehler. Die ist in unserem Wertesystem des UKMs sozusagen mit integriert. Das ist uns wichtig, das kennen auch alle und alle, die hier sind. Und ganz besonders natürlich auch die Apotheke, weil wir Verantwortung für diesen Medikationsprozess übernehmen, sind uns dieser Vision verpflichtet und arbeiten da tagtäglich dran, das zu machen.
Jetzt mal so auf den normalen klinischen Alltag bezogen. Wie oft passiert das denn im Klinikalltag, dass ein Patient oder eine Patientin kommt und gleichzeitig diese Medikamentenpläne dann auch vorhanden sind und die mitbringen? Ich meine, es gibt ja auch Notfälle, die haben sowas natürlich jetzt nicht.
Notfälle haben das nicht und viele andere Patienten, die zu uns kommen, haben entweder keinen Medikationsplan oder keinen korrekten Medikationsplan. Und wir haben neulich mal eine Untersuchung gemacht mit über 5000 Patienten und das waren ja weniger als 15%, wo man den Medikationsplan 1:1 ohne Rückfragen übernehmen konnte.
Das ist nicht viel.
Bei den meisten muss man rückfragen. Es waren 2 Medikationspläne, die waren nicht aktuell. Wurden von verschiedenen Ärzten im ambulanten Bereich behandelt, die dann auch vielleicht nicht voneinander gewusst haben. Und wir puzzeln das dann zusammen und müssen das neu bewerten. Und in den allermeisten Fällen gibt es da auch Korrekturbedarf oder dann auch bei uns Bedarf, diese Pläne dann zu ändern, weil eine Operation anliegt oder eine weitere Behandlung anliegt. Und das ist leider noch kein funktionierender Automatismus, sondern da ist viel Wissen erforderlich.
So, und jetzt kommt die elektronische Patientenakte und dann wird's alles gut, oder?
Leider nein. Ich meine, wir tun uns sehr, sehr schwer mit dem Thema Datenschutz. Das wissen wir alle. Unsere Daten sind überall, aber die Medikationsdaten sind streng geschützt, was auch in diesen Notfallsituationen natürlich ein echtes Problem sein kann. Ne? Wenn wir Patienten in Notaufnahmen bekommen, die vielleicht dann auch selber nicht mehr orientiert sind, selber nicht mehr wissen, was sie bekommen, da hoffe ich natürlich, dass die elektronische Patientenakte auf der Gesundheitskarte uns irgendwann mal helfen wird. Aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Aber, und das muss ich immer sagen, selbst wenn das alles gut funktioniert, unsere Aufgabe ist irgendwann mal mehr Patienten mit weniger Personal zu behandeln. Und wir müssen jede Möglichkeit nutzen, diesen Prozess sicherer und auch für uns schneller zu gestalten. Und da ist uns jedes Mittelrecht, muss ich wirklich sagen.
Wo bekomme ich denn so einen Medikationsplan her, wenn ich jetzt als Patient oder als Patientin vielleicht das höre und denke, da helfe ich doch gerne mit, da schreibe ich das mal auf. Kann ich das überhaupt oder muss das mein Hausarzt machen?
Ja, also es muss der Hausarzt machen. Ja, ab 3 oder 4 Medikamente hat der Patient dann Anrecht, einen bundeseinheitlichen Medikationsplan zu bekommen, der eine gewisse Struktur und einen gewissen Standard hat, den man auch teilweise über Scanner dann übernehmen kann. Der hat dann so Barcodes, das hilft uns dann schon. Aber ja, die Erfahrung zeigt uns, dass das nicht immer passiert, dass Patienten auch ja dann mit 2 oder 3 Medikationsplänen kommen oder auch mit selbstgeschriebenen Medikationsplänen kommen, weil sie selber noch Tabletten nehmen. Und alles, was man in der Apotheke frei verkäuflich, also nicht als Rezeptarzneimittel bekommt, kann trotzdem schwer wegen der Interaktion machen, das müssen wir wissen und nur so können wir eine sichere Behandlung dann auch gewährleisten.
Kommt mir das nur so vor, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber ich würde das gerne wissen, ist das andere Umland, europäische Ausland da weiter als wir? Funktioniert das da besser?
Ich habe nicht so den kompletten Blick. Ich habe neulich mal gehört, dass wir Platz 2 von unten sind in Europa bezüglich der Digitalisierung im Gesundheitssystem. Mir kommt es auch manchmal so vor. Eine Kollegin von mir war neulich in den USA und die hat beschrieben, wie diese Prozesse da laufen. Und das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Man kriegt SMS aufs Handy, wann man wo sein muss, dass man alle Informationen mitbringt, dass man an die richtigen Ecken geführt werden muss im Krankenhaus, wo man ist. Man findet das viel besser. Also da gibt es sicherlich Länder, die das deutlich besser machen als wir. Wir müssen aber auch sagen, es gibt viele Länder, da sind die Gesundheitssysteme natürlich lange nicht so gut wie in Deutschland. Und ich bin schon froh, dass wir ein gutes haben, aber es gibt wirklich, glaube ich, sehr, sehr wenig oder kaum sehr gute Systeme. Alle Systeme haben ihre Probleme. Und wenn es nur ist, dass ich für Geld alles kriegen kann, die sind dann unheimlich teuer in anderen Ländern, ne? Reiche Menschen können sich's leisten, aber wir müssen ja gucken, dass wir alle Patienten gleich behandeln. Und dafür braucht man eine gute IT-Infrastruktur. Dafür müssen wir halt machen. Klar ist das irgendwie in kleineren Ländern etwas einfacher als in unserer föderalen Struktur, muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, wir müssen uns da jetzt zusammenreißen. Und die Politik muss da auch mal so langsam in die Puschen kommen und vielleicht auch ein Machtwort sprechen, in welche Richtung es in Zukunft geht.
Jetzt haben wir als Industrienation natürlich insofern einen Mangel, wie andere Industrienationen auch, als dass die Fachkräfte nicht gerade auf der Straße stehen, sondern, das hast du ja auch schon angedeutet, bis 2050 immer weniger werden, also nur noch die Hälfte der personellen Ressourcen. Das ist das eine Problem. Wenn wir das aber optimal lösen könnten, bliebe ja immer noch das Problem, dass möglicherweise nicht alle Medikamente am Markt sind. Und das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, das sehen wir seit Jahren, ein immer stärker werdendes Problem bezüglich der Arzneimittellieferengpässe. Da hast du recht. Das habe ich mir als Start meiner Krankenhausapothekerkarriere nicht vorstellen können, dass wir mal im Jahr Hunderte von Arzneimittellieferproblemen bearbeiten müssen bei uns in der Apotheke. Wir haben nur 3000 Artikel, aber wir haben Hunderte von diesen Fällen, wo wir Ersatzprodukte suchen müssen. Und da haben wir mittlerweile aber Strukturen aufgebaut, die sehr, sehr gut funktionieren. Die meisten Lieferprobleme bekommen die Kolleginnen und Kollegen in der Klinik gar nicht mit, weil wir adäquate Lösungen finden und die kommunizieren. Wir haben aber auch, und das machen wir seit einiger Zeit, dass wir mit jeder Klinik, also mit jeder von unseren über 40 Kliniken, sowohl mit dem ärztlichen als auch mit dem pflegerischen Bereich wöchentlich in Kontakt stehen, die Informationen austauschen. Und in Notfallsituationen einen ganz schnellen Überblick haben, wo sind noch welche Restbestände und dann gemeinsam entscheiden, wie können wir mit diesen Restbeständen den größtmöglichen Benefit für unsere Patienten erreichen. Ne? Das gibt ja Medikamente, die in unterschiedlichen Indikationen eingesetzt werden. In einer Indikation gibt es Alternativen, in der anderen nicht. Und dann schaffen wir es durch eine enge Kommunikation, die wirklich wöchentlich stattfindet, da diese Restmengen optimal sozusagen einzusetzen. Unser großer Vorteil ist noch, wir können Arzneimittel selber herstellen. Auch das ist immer bei uns im Fokus, zu sagen, wenn wir es nicht mehr kaufen können, können wir es in der Menge auch schnell selber herstellen. Ja, und im Notfall müssen wir im Ausland versuchen einzukaufen. Das gibt auch Möglichkeiten, dass, wenn es in Deutschland nicht mehr verfügbar ist, keine anderen Therapien mehr da sind, dass wir es versuchen, irgendwo im Ausland zu beschaffen. Mhm. Das ist aber Last Line sozusagen, die wir anbieten können.
Wir haben uns da schon relativ oft drüber unterhalten. Kannst du in Grundzügen mal einmal erklären, woran liegt, dass das nicht immer alle Medikamente am Markt sind?
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe für, die sich dann auch kondensieren auf das Geld. Also bei Arzneimitteln haben wir die Situation, dass die Qualität von Arzneimitteln gesetzlich festgelegt ist, im Arzneimittelgesetz. Ob du eine Aspirin oder eine Paracetamol-Tablette von der einen oder der anderen Firma kaufst, du hast die gleiche Qualität. Wenn du ein Fahrrad kaufst, kann das 100 oder 10.000 Euro kosten. Wenn du sagst, ich lege ein bisschen mehr an, ist auch die Qualität besser. Beim Arzneimittel haben wir das nicht. Das heißt, wenn Lieferanten nicht mit Qualität werben können, dann können die den Preiskampf nur mithalten, wenn die Produktionsketten just in time machen, wenn die Wirkstoffe aus dem Ausland kaufen, wenn die Lagerhaltung selber zurückfahren. Und diesen Prozess, diese immer wiederkehrende Spirale haben wir jetzt über Jahre sozusagen gedreht und sind an eine rote Linie gekommen, wo Firmen sagen, ich steige jetzt aus. Und wenn von 10 Firmen 2 aussteigen und die anderen Firmen das in der Planung nicht mit drin haben, dann haben wir ein Lieferdefizit. Das heißt, wir haben zwar das Medikament noch da, aber nicht in ausreichender Menge. Und dann fangen schon unsere Maßnahmen an, dass wir ja kontingentieren müssen oder uns Gedanken machen müssen, wer bekommt es und wer bekommt andere Medikamente. Und das ist, ist ein Problem, was in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Und wir haben unsere Strategien aber angepasst. Und ich kann wirklich sagen, hier ist noch kein Patient nicht behandelt worden, weil wir die passende Medikation nicht da hatten. Wir haben immer Lösungen gefunden. Aber das ist natürlich viel, viel aufwendiger als früher.
Und Wie ist das jetzt für all diejenigen, die bei der Hausapotheke vielleicht darauf treffen, dass da ein Medikament nicht vorrätig ist? Sollen sich jetzt alle schon irgendwie prophylaktisch mit ganz vielen Medikamenten eindecken zur Sicherheit? Was ist da der Plan für, sage ich mal, den normalen Menschen, der nicht hier im Krankenhaus liegt?
Das würde die Situation natürlich noch verschärfen, wenn jetzt jeder anfängt, sich was hinzulegen. Ja, ich glaube, wichtig ist es, dass es jedem Patienten klar ist, dass sowas eintreten kann. Wir müssen dann unterscheiden, Medikamente, die kurzfristig nicht lieferbar sind, die kann man natürlich überbrücken. Das heißt, ne, bevor meine Packung leer ist, 4-3 Wochen vorher hole ich mir die Folgepackung, dann brauche ich nicht mehr im System und es verfällt mir auch nichts, aber ich habe immer einen kleinen Puffer, um diese Sachen zu überbrücken. Das machen im Übrigen wir auch, dass wir Risikobewertung für unsere Arzneimittel machen und die, die für uns absolut notwendig sind, fahren wir unsere Lagerbestände hoch und Lieferabrisse für einen Monat oder 6 Wochen können wir dadurch aussitzen, ja. Aber sonst muss man sagen, ja, im ambulanten Bereich haben wir den Vorteil, dass unterschiedliche Apotheken noch Restbestände haben. Also wenn eine Apotheke es nicht hat, kann man bei der anderen Apotheke Glück haben und noch Ware bekommen. Oder man muss sich dann wirklich überlegen, welche Alternativarzneimittel kann ich dann einnehmen. Da gibt es ja keine allgemeine Empfehlung, aber eine Wachsamkeit des Patienten muss sicherlich mit da sein. Dieses Thema muss bewusst sein und jeder muss auch für sich selber dann Verantwortung übernehmen, weil im Zweifelsfall denkt dann doch einer nicht mit, dass man mal noch irgendwo eine Packung liegen hat, die man dann noch im Notfall mäßig holen kann, ne?
Hast du denn für dich aus deiner Perspektive eine Lösung für dieses Problem? Also langfristig, klar, wir können jetzt ein bisschen was produzieren, aber natürlich nur auch bedingt. Irgendwann können wir das auch nicht mehr auffangen hier am UKM für wahrscheinlich alle, wenn es hart auf hart kommt. Wie könnte das auch Deutschland, europaweit gelöst werden, so ein Problem?
Na, wir müssen sagen, wir haben im Überfluss gelebt in den letzten Jahren. Es war nie eine Frage, dass alles zur Verfügung steht. Und es gab wenig Länder, wo das so ist, vielleicht sehr, sehr reiche Länder. Aber in vielen Ländern der Welt ist es nicht so. Insofern ist das gar nicht so außergewöhnlich, dass man immer alles zur Verfügung hat. Es gibt immer wieder den Ruf danach, dass wir selber mehr Medikamente in Deutschland produzieren. Das ist ein hehrer Wunsch, den man hat. Aber dazu muss man natürlich sagen, dass mittlerweile die meisten Wirkstoffe im Ausland produziert werden, zumindest von den generisch verfügbaren Arzneimitteln. Bei den teuren Originalprodukten kommt es kaum zu Lieferengpässen, weil das irgendwie große Löcher in die Firmenkassen reißen würde. Aber bei Generika mit geringen Margen haben wir das immer wieder. Das heißt, wir müssten nicht nur die Arzneimittelproduktion, sondern auch die Wirkstoffproduktion bis hin ja zur Produktion des Blisters und des Etiketts in Deutschland haben. Weil wenn dir ein Stopfen irgendwie ausgeht und du musst den umstellen, dann kannst du nicht einfach einen anderen Stopfen drauf machen. Dann musst du das bei den Aufsichtsbehörden anzeigen. Das ist ein hochregulierter Prozess, ja, der in Deutschland ja auch extrem hochreguliert ist. Und die Produktion wäre damit teurer. Wir müssen auch gucken, ob wir das Know-how noch haben. Bürokratische Hürden sind bei uns höher und man muss natürlich auch sagen, und da muss man ehrlich sein, wir haben höhere Umweltvorschriften, als wenn wir in Indien oder in China Wirkstoffe kaufen. Das wird bei uns teurer und jeden Euro, den wir mehr für das gleiche Produkt ausgeben in einem gedeckelten System, heißt das, er steht uns woanders nicht mehr zur Verfügung. Und wir wollen die Krankenkassenbeiträge nicht erhöhen, wir wollen die Versorgungstiefe so erhalten. Ja, und dann muss man schon gucken, wo gibt man denn den zusätzlichen Euro aus?
Abschließend einmal, um das Thema abzuschließen, weil das soll sich auch nicht nur um Arzneimittelmangel und nicht vorhanden sein drehen, ist das nicht trotzdem auch überall auf der Welt ein Politikum, ob ein Medikament vorhanden ist, ob es zur Verfügung steht in Gesellschaften oder nicht?
Auf jeden Fall, ja. Ich meine, der Staat hat eine Fürsorgepflicht für die Menschen, die hier leben. Das ist für Arzneimittel so. Wir haben aber gesagt, der Staat produziert nicht die Arzneimittel, sondern Pharmafirmen, die genau wie alle anderen Firmen gewinnorientiert arbeiten. Und für Geld kriegt man auf der ganzen Welt alles. Das muss man wirklich eher sagen. Und wir haben das auch in Corona-Zeiten festgestellt. Ne, es dauert ein bisschen, aber wenn man Geld auf den Tisch legt, in 1, 2, 3 Monaten, dann passen sich Lieferketten an und dann ist auf einmal wieder alles verfügbar. Und die gleiche Situation haben wir da auch. Also es ist wirklich eine Frage des Geldes. Es ist nur die Frage, auf welchem Level wollen wir eine Mindestdaseinsvorsorge halten. Und da, glaube ich, muss es schon Absprachen geben. Wer übernimmt da die Verantwortung? Sind da Krankenhäuser, Krankenhausapotheken mit im Boot, die Vorratshaltung zu erhöhen? Das wird sicherlich kommen. Ich glaube, da wird sich auch schon viel Gedanken zugemacht, dass das, was unbedingt notwendig ist, auch wirklich da ist.
Dann hoffen wir und schauen mal abwartend in die Zukunft und beten einfach, dass wir immer genug Medikamente haben. Aber natürlich beten wir erstmal, dass wir keine brauchen. Das wäre ja das Schönste.
Genau, aber ich bin ja ganz zuversichtlich, dass wir werden mit diesen Situationen zurechtkommen. Und ich sehe das überhaupt nicht pessimistisch. Wir kriegen das hin. Ja, und wir kriegen das auch hin, wenn wir flexibel sind, wenn wir ja bereit sind, auch auf Alternativen zu wechseln. Und vielleicht ging es uns auch zu gut in den letzten Jahren. Deswegen, wir kriegen das hin. Damit kein Patient wird da irgendwie Probleme haben. Wir schaffen das.
Wir schaffen das, gut. Das ist eine gute Aussage. Habe ich schon mal gehört irgendwo.
Kann ich auch schon.
jetzt haben wir gerade schon so nach dem Motto, soll man sich irgendwie eindecken zu Hause mit bestimmten Sachen, die man immer da haben sollte. Stichwort Hausapotheke. Würdest du jetzt als Apotheker irgendwie so eine Liste von Medikamenten haben, die man immer zu Hause haben sollte für den, sage ich mal, schlimmsten Fall?
Das ist eine spannende Frage. Im Endeffekt ist das wirklich eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. Das meiste, was ich aus meiner Hausapotheke brauche, ist Jodsalbe und Pflaster. Da greife ich wirklich häufig zu, wenn ich mich irgendwie schneide oder irgendeine kleine Verletzung habe, dann mache ich das. Alle anderen Medikamente, klar, man braucht Schmerzmittel, weil die braucht man dann auch eilig. Ja, die sollte auch jeder zu Hause haben. Das glaube ich, ne, die Menge, ob das eine Packung reicht oder ob man sagt, naja, ich habe das häufiger mal, ich habe da ein bisschen mehr oder auch verschiedene Wirkstoffe, muss jeder selber entscheiden. Schnupfen, solche Sachen, Grippe muss da sein, vielleicht auch mal ein Durchfall, aber ganz ehrlich, wir haben die Vor-Ort-Apotheke, die im schlimmsten Fall rund um die Uhr zur Verfügung steht und ich finde es nicht gut, wenn sich jeder den Arzneimittelschrank zu Hause volllegt und das Zeug dann hinterher wegschmeißt, das ist auch nicht im Sinne der Sache. Wir haben noch die Apotheken vor Ort, die stehen auch immer zur Verfügung, die haben auch Notdienste, wenn es mal ganz schlimm ist, aber so, ich würde sagen, bisschen was gegen Grippe, bisschen was gegen Schmerzen, vielleicht auch, wenn man Probleme mit dem Gastrointestinaltrakt hat, dass man mal irgendwie einen Mittel bei Durchfall hat, aber dann war es das schon. Vielleicht ein Antiallergikum noch für die Leute, die da Probleme
auch
haben.
Auch das ist gut.
Ist alles vorhanden bei mir, bei dir?
Ich glaube schon, aber ich frage mich gerade, ich beame mich gerade nach Hause und ich wollte dich fragen, Anja, weil wo wir gerade vom Schrank der Apotheke reden, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, bei meinen Eltern ist es so, bei mir ist es auch so, ich habe einen hohen Schrank, ein schmaler, hoher Schrank und da sind meine Arzneimittel drin. Und das ist auch bei meinen Eltern schon so. Es gibt diesen Medikamentenschrank, finde ich, bei vielen Haushalten zu Hause. Ist das bei dir auch so?
Nein, ich habe ein Medikamentenkästchen. Das hat auch so ein nettes Kreuz. Ist so ein Blechkästchen, sieht irgendwie sehr retro-schick aus und steht in einem langen, hohen Regal in der Gästetoilette.
Immerhin lang und hoch. Wie sieht es bei dir, Christoph?
Ich habe tatsächlich so ein kleines Schränkchen, wo nur Arzneimittel drin sind. Da liegen aber auch noch andere Sachen drin und das ist auch in der Gästetoilette.
Ich habe leider keine Gästetoilette, aber wenn ich mal eine habe, sollte, dann
ist das ein guter Ort dafür.
Warum ist das wohl so, dass die Medikamente irgendwie im Badezimmer immer gelagert werden? Ist das so typisch?
Ja, eigentlich ist es kein guter Platz, ne? Weil im Badezimmer haben wir schwankende Temperaturen und wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Beides ist wirklich nicht gut für Arzneimittel, das muss man wirklich sagen. Deswegen bei uns die Gästetoilette, da ist keine Dusche, ne? Ist auch irgendwie Parterre halb unten, immer gleichbleibende Temperatur, da liegen die Arzneimittel wirklich gut. Bei Arzneimittellagerung ist natürlich immer wichtig, sie dürfen nicht für Kinder zugänglich sein. Das ist, glaube ich, wichtiger als alles andere, weil gerade wenn kleine Kinder im Haushalt sind, sind Medikamente schon Produkte, die wirklich einen großen Schaden anrichten können. Das muss einem immer bewusst sein.
Da wir jetzt aber schon in unsere private Apotheke gucken, Frage, das ist eine Geschmacksfrage oder vielleicht auch eine Frage dessen, was ich vertrage. Welches Schmerzmittel nehme ich denn jetzt? Ist es eher klassisch Ibo, ist es Paracetamol oder ASS? Was ist es genau?
Ich glaube, auch das ist eine individuelle Entscheidung. Die haben unterschiedliche Wirkqualitäten, ne? Man muss sagen, Ibuprofen und Acetylsalicylsäure oder früher Aspirin als Fertigarzneimittelnamen sind nicht steriduale Antirheumatika. Also das sind Arzneimittel, die eine entzündungshemmende und eine schmerzlindernde Komponente haben. Aspirin zusätzlich hat noch eine blutungssteigernde Komponente, also die Thrombozytenaggregation wird gehemmt. Und deswegen fragt auch der Zahnarzt häufig, haben Sie in den letzten 1-2 Tagen Aspirin genommen? Die Wirkung von Aspirin bei den Kopfschmerzen ist schon längst weg, aber die Wirkung auf die Blutgerinnung bleibt. Deswegen ist das eine wichtige Information, auch wenn Patienten zu uns kommen und operiert werden müssen. Das hat Ibuprofen weniger und Paracetamol noch weniger. Also das sind so Medikamente, die kann man nehmen, wenn man Schmerz und Entzündung hat. Paracetamol ist bei Schmerzen und hat auch eine gute fiebersenkende Komponente. Dann würde ich das Paracetamol eher in dem Bereich ansetzen. Auch für Kinder ist Paracetamol gut geeignet als Schmerzmittel. Bei Paracetamol muss man aber auf die Höchstdosierung achten, weil es oberhalb der Höchstdosierung über längere Zeit dann Leberschäden führen kann.
Kann ich dann einfach beides auch nacheinander vielleicht einnehmen, damit ich dann nicht die Leber oder das andere belaste?
Ja, früher hat man gesagt, Kombinationstherapie ist nicht gut, lieber bei einem Wirkstoff bleiben. Mittlerweile gibt es aber in den Leitlinien auch Kombinationstherapien von Ibuprofen und Paracetamol, dann aber nicht beide in der Höchstdosierung, sondern beide in einer reduzierten Dosierung. Also wenn ich von beiden die halbe Dosierung nehme, habe ich aber einen höheren Effekt, als wenn ich eine volle Dosierung bei einem Produkt nehme. Hat auch Einzug in die Leitlinien gefunden. Solche Präparate haben wir auch da, die sind auch gut wirksam. Aber im Endeffekt ist es immer so ein bisschen auch eine individuelle Entscheidung. Was vertrage ich? Habe ich Probleme mit dem Magen? Dann bin ich eher beim Paracetamol, vielleicht auch Novaminsulfon, wenn ich jetzt mir Arzneimittel verschreiben lassen möchte verschrieben bekomme bei stärkeren Schmerzen. Naproxen bei Regelschmerzen zum Beispiel ist ein gutes Produkt da. Also da gibt es auch nicht eins für alle und das ist auch eine individuelle Entscheidung.
Und da ist es sicher auch sinnvoll, dass man mal auf den Rat der Apothekerin oder des Apothekers hört. Denn ehrlicherweise, das wusste alles ich nur in Ansätzen, sag ich mal.
Ja, wenn man, ich glaube, die große Kunst in der Apotheke oder die gute Beratung in der Apotheke zeichnet sich dadurch aus, dass Fragen beantwortet werden, die der Patient nicht stellt. Na, wir kennen alle Versandapotheken, da kann man alle Fragen stellen, die bekommt man auch gut beantwortet, schriftlich, in verschiedenen Sprachen, auch in verschiedenen Sprachlevels. Das ist gar keine Frage, aber die gute Apotheke zeichnet sich aus, sozusagen dem Patienten auf die Nasenspitze zu gucken und Fragen herauszukitzeln, die er nicht selber stellen würde. Und wenn man dieses Angebot nutzt und wenn man da eine Apotheke des Vertrauens hat, wo man sich gut beraten lassen kann, dann kriegt ihr auch diese Informationen und dann findet ihr auch für euch das richtige Schmerzmittel. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich sollte das nicht als nervig betrachten, dass ich da gefragt werde.
Auf keinen Fall.
Sondern ich sollte das annehmen und
dankbar
für mich abspeichern.
Sein. Genau. Das heißt,
gelernt.
Ibuprofen und Paracetamol zusammen kein Problem, aber es gibt ja auch Medikamente, da ist das schon ein Problem, wenn man da was zusammennimmt. Wie wichtig ist da denn drauf zu achten bezüglich Wechselwirkung? Ich finde ja immer diesen Beipackzettel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anja, maximal verwirrend, also nicht nur in der Zusammenfallsituation am Ende. Ich krieg's nie in die Packung wieder rein. Aber ich finde auch, bis man da erstmal findet, so, ja, mit was darf ich das jetzt nehmen oder wann soll ich das einnehmen? Gibt es da so Tipps oder schon so bei typischen Medikamenten, die reagieren immer miteinander oder da auf jeden Fall aufpassen?
Genau. Also es gibt typischerweise Wechselwirkungen von Medikamenten. Und wir wissen, dass Patienten, die 5, 6, 7 Medikamente nehmen, automatisch auch Wechselwirkungen haben. Das heißt nicht, dass man die Medikamente nicht nehmen darf. Das heißt einfach nur, dass man eine Dosierung anpassen muss oder anpassen kann oder auf Nebenwirkungen einfach achten muss. Ne? Es ist immer die Frage, weglassen ist auch nicht immer die bessere Entscheidung. Man muss gucken, und das ist Aufgabe sowohl der Ärzte, Ärztinnen und Ärzte als auch der Apothekerinnen und Apotheker, die komplette Medikation in der Gesamtschau zu bewerten und dann nicht zu sagen, Achtung, da nimmst du was, da hast du ein hohes Risiko dafür, sondern erstmal fragen, naja, hast du Nebenwirkungen in dem und dem Bereich? Das heißt, man will den Patienten ja auch nicht verunsichern, sondern man muss ein bisschen rauskitzeln, ist das jetzt relevant oder nicht? Das muss man wirklich sagen. Und nicht jede Wechselwirkung ist für jeden Patienten gleich relevant. Wir arbeiten zum Beispiel hier mit 3 oder 4 verschiedenen Wechselwirkungsprogrammen, wo wir uns verschiedene Wechselwirkungen dann für einen Patienten anschauen und daraus nochmal ein Extrakt für uns machen, für die Bewertung unserer Patienten. Und wo wir dann sagen, ja, bei dem Patient ist diese Wechselwirkung relevant, da aber in dem Setting nicht. Und das ist sozusagen die halbberufliche Tätigkeit, die wir dann leisten. Und die Gesamtschau muss stimmen. Und was ich gerade schon gesagt habe, es gibt viele richtige, aber eine optimale Therapie bezieht sich auch auf die Wechselwirkungen, dass die alle berücksichtigt werden.
Auch so ein Thema ist ja, welcher Zeitpunkt ist eigentlich der richtige, Medikamente zu nehmen? Ist es immer morgens, ist es immer abends? Das ist wahrscheinlich abhängig vom Medikament, würde ich fast vermuten. Und dann stellt sich ja auch noch die Frage, mit was nehme ich diese Medikamente eigentlich ein? Ich habe mal gelesen, Grapefruitsaft ist keine so eine gute Idee.
Ja, Grapefruitsaft und Milch, das sind so die beiden Klassiker, wo man sagt, Finger weg bei der Medikamenteneinnahme mit diesen Säften. Grapefruitsaft hat einfach eine Auswirkung auf die Leberstoffwechsel. Das heißt, die Medikamente werden anders verstoffwechselt und man bekommt andere Wirkspiegel. Das macht richtig hohe Effekte aus und das muss man auf jeden Fall vermeiden. Das sind gerade bei immunsupprimierten Patienten ist das ein großes Problem, dann die Immunsuppressiva gut einzustellen. Milch hat das Problem, Milch und Joghurt und so hat Calcium und Calcium ist ein Ion, was Verbindungen eingeht, zum Beispiel mit Schilddrüsenmedikamenten oder einigen Antibiotika. Und dann können diese Substanzen nicht mehr resorbiert werden. Ich empfehle immer zu sagen, 200 Milliliter Wasser, also auch die ausreichende Menge Wasser nehmen, einfach klares Leitungswasser, dann möglichst im Stehen und nicht nur ein Schluck Wasser, sondern eine größere Menge, dass die Tabletten auch wirklich durch diese Speiseröhre durchkommen. Das ist ja kein Schlauch, wo es durchfällt, sondern die Speiseröhre liegt zusammen und die können da auch hängen bleiben, die Tabletten. Dann wirken sie nicht oder machen auch noch Schäden in der Speiseröhre. Das heißt immer mit Wasser. Und mit Wasser kann man eigentlich nie was falsch machen.
Manchmal hat man auch so ein Gefühl. Gefühl, wenn man so eine Tablette schluckt, dass die da hängt. Und sie hängt, glaube ich, gar nicht, oder?
Ja, das war immer die ganz großen, kann sein, dass die schon durch sind, aber immer noch so ein Gefühl verursachen, weil die dann in die Speiseröhre so gedehnt haben. Aber auch da hilft, wenn du 200 Milliliter Wasser trinkst, dann kannst du davon ausgehen, dass alles an der Stelle angekommen ist, wo es ankommen soll, die Tablette.
Ich versuche immer einfach alles auf einmal so, damit es ist direkt, aber das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht
das
gut.
Das kann aber zu Unfällen führen, das kann ich dir sagen.
Ja, ich denke immer alles auf einmal rein, aber wahrscheinlich, ich trinke auch, glaube ich, immer zu wenig dazu.
Ja, man muss wirklich eine größere Menge trinken. Es sollte nicht, es gibt sogar Tabletten, die dann wirklich, wenn die in der Speiseröhre hängen bleiben, die Speiseröhre aktiv schädigen können. Da muss man wirklich aufpassen.
Okay, das werde ich jetzt auf jeden Fall anpassen.
Sehr gut.
Dass ich immer dass da genug zu trinke. Und dieses, man wird ja auch oft, wird ja gesagt, immer mit einer Mahlzeit einnehmen oder zu einer Mahlzeit. Spielt das wirklich eine Rolle?
Ja, das spielt wirklich eine Rolle und das ist wirklich von Wirkstoff zu Wirkstoff unterschiedlich. Bekannt, kennt ihr alle, Schilddrüsenhormone werden häufig genommen. L-Tyroxin muss irgendwie deutlich vor dem Essen genommen werden, weil dann die Resorption einfach eine andere ist, als wenn man es mit oder nach dem Essen nimmt. Und bei diesen Medikamenten brauchen wir einen relativ konstanten Wirkspiegel und da ist das wichtig. Es gibt einige Medikamente, die muss man nachher nehmen, weil sie dann besser vertragen werden oder weil sie dann über das Fett aus der Nahrung besser in Lösung kommen und besser aufgeschlossen werden. Es gibt welche, die man vorher nehmen soll, weil sie dann auch schneller wirken. Das muss man da wirklich individuell entscheiden. Da gibt es jetzt keine eindeutigen Regeln, muss man wirklich sagen.
Wie ist das bei Schmerzmitteln? Weil da ist ja manchmal so, man steht vielleicht schon mit Kopfschmerzen auf und dann denkt man so, dann nehme ich jetzt direkt schon mal eine oder wartet man dann lieber wirklich, bis man was gegessen hat nach dem Frühstück?
Ja, bei Schmerzmitteln sollen die ja schnell wirken. Ne? Wenn ich jetzt eine Dauermedikation habe, dann ist es egal, ob ich eine Stunde früher oder später nehme, weil der Blutspiegel ja über lange Zeit dann gleich bleibt. Bei Schmerztabletten möchte ich eine schnelle Wirkung haben. Und da würde ich es wirklich so machen, dass ich dann auch zeitnah die Tablette nehme, dann die Wirkung bekomme und dann schnell was esse, um das auch besser verträglich zu machen. Das ist meistens auch nur so ein Gefühl, wenn man sagt, man hat Tabletten auf nüchternen Magen genommen, dass einem das nicht so bekommt. Wenn man dann was isst, ist das Gefühl eigentlich schnell wieder weg.
Okay, da geht es also mehr um Wirksamkeit als oder um Verträglichkeit als um Wirksamkeit.
Unverträglichkeit, ja. Ganz genau.
Wenn ich zu Hause in mein Medikamentenkästchen, das in der Gästetoilette gucke, dann würde ich sagen, ich durchsuche das so einmal im Jahr nach abgelaufenen Produkten. Und dann stellt sich ganz oft die Frage, dass ich denke, oh ja, okay, das ist letzten Monat abgelaufen. Eigentlich geht das doch noch. Also wenn ich jetzt übermorgen zum Beispiel Kopfschmerzen habe, dann nehme ich das doch einfach. Ist das eine gute Idee oder müssen die alle weg?
Naja, was man macht, ist immer jede eigene Entscheidung. Bei uns ist es ganz klar so, nach dem Verfalldatum werden keine Arzneimittel genommen. Das ist so, wir kontrollieren das auch, weil dann schon Zersetzungsprozesse einsetzen können und die Wirksamkeit jetzt nicht schlagartig nachlässt, aber dann doch irgendwann über die Lagerung weniger wird. Also insofern ist nicht wie bei Nahrungsmitteln, wo man sagt, best before, da bin ich ganz bei dir, so ein Mozzarella einen Monat drüber, das ist das ist kein Problem. Das geht schon bei Arzneimitteln, würde man die dann wirklich wegwerfen. Man muss natürlich auch sagen, es gibt Arzneimittel für die Krisenvorsorge, Paracetamol, die haben dann 5 oder 8 Jahre Haltbarkeit, die dann irgendwo bei der Bundeswehr eingelagert sind. Der Wirkstoff zerfällt nicht mit dem Ablauf des Datums, das muss man schon sagen. Trotzdem, da der Laie das jetzt nicht beurteilen kann, empfehlen wir auf jeden Fall, die Tabletten dann natürlich wegzuwerfen.
Und wohin dann? Gebe ich das wieder zurück in die Apotheke? Ich glaube, der Hausmüll wäre auch eine Möglichkeit, aber ist vielleicht umwelttechnisch schwierig, oder?
Früher war das so, dass Apotheken Arzneimittel angenommen haben. Das war in der Situation, als Arzneimittel noch meistens auf Deponien abgelagert wurden und da wurden die in Sondermülldeponien wahrscheinlich gelagert. Mittlerweile ist es so, dass unser Hausmüll verbrannt wird, also unser Krankenhausmüll, aber auch der meiste Hausmüll hier in Münster wird verbrannt. Und damit können die Arzneimittel über den Hausmüll sozusagen entsorgt werden. Es gibt eine Internetadresse, die heißt, glaube ich, arzneimittelentsorgung.de. Da kann man seine Postleitzahl eingeben und dann sucht dieses Programm in den Informationen der einzelnen Stadtwerke und dann steht drin, Achtung, kann verbrannt werden. Es mag auch Stadtwerke geben, die sagen, es kann noch an Recyclinghöfen gesammelt werden. Das gibt es an jedem Recyclinghof, aber in den allermeisten Städten ist sicherlich die Entsorgung über den Hausmüll okay. Hierbei ist vielleicht wichtig, je nachdem, welche Medikamente das sind, gerade wenn das hochwirksame Psychopharmaka oder stark wirksame Schmerzmittel sind, dass man die aus dem Blister rausdrückt, dass auf jeden Fall verhindert ist, dass irgendwer diese Tabletten weiter nutzt. Und das ist natürlich besonders gefährlich für Kinder. Also man muss nicht einfach sagen, weg aus dem Auge, aus dem Sinn, sondern man trägt eine Verantwortung, dass es dann auch wirklich der Verbrennung zugeführt wird. Und da muss man drauf achten.
Früher war das Trinkwasser immer so hoch arzneimittelbelastet. Ist das heute noch so?
Naja, wir sind ganz ehrlich, die meisten Arzneimittel werden nicht weggeschmissen, sondern genommen. Und was passiert mit eingenommenen Medikamenten? Die werden munter verstopft wechseln und wir scheiden sie aus. Und das allerwenigste schwitzen oder atmen wir ab, sondern das meiste geht wirklich dann über den Urin, dann in die Kanalisation. Und entweder in reiner Form oder in leicht metabolisierter Form, aber gerade sowas wie zum Beispiel Hormone, die sind sehr resistent, die werden vom Körper ja nur leicht verändert, um die Ausscheidung irgendwie für den Körper einfacher zu gestalten und diese leichten Veränderungen ändern aber nichts an der Wirksamkeit dieser Medikamente und die kommen dann schon ins Abwasser, da muss man schon wirklich sagen, deswegen werden wir in Abwässer auch immer Arzneimittel finden, das ist auf jeden Fall so.
Da helfen nur gute Kläranlagen dann?
Gute Kläranlagen, genau. Da wird es sicherlich auch kontrolliert, da gibt es sicherlich auch Markersubstanzen, über die geschaut wird, ob das alles passt, ob die Kläranlagen auch gut funktionieren. Aber ich glaube, dieses Problem werden wir nicht ändern können, weil wirklich die allermeisten Arzneimittel werden hier eingenommen und landen dann da auch, muss man sagen.
Okay, ich guck mal, Ophelia, ist noch irgendwas offen geblieben?
Ja, ich muss zumindest einmal noch mich outen, glaube ich, dass ich ja eher immer häufiger online in Apotheken bestelle.
Betrifft mich auch, ja.
Also ja, natürlich nur bei Medikamenten, die ich auch schon kenne oder auch vielleicht Kosmetikprodukten, die man in der Apotheke kaufen kann.
Genau, so Convenience-Produkte mehr. Ne?
Genau, genau. Und das ist natürlich, ich bin wirklich immer überrascht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie schnell die Sachen dann auch wirklich da sind teilweise. Wie stehst denn du dazu, Christoph, zu diesen Online-Apotheken? Haben wir da, also sind Anja und ich vielleicht dafür verantwortlich, dass Apotheken immer mehr aussterben in unserer Gesellschaft? Oder ist das wirklich eine gute Ergänzung vielleicht auch?
Ich glaube, der Anteil der Versandapotheken ist noch gar nicht so ganz groß. Ich glaube, dass Apotheken schließen, liegt auch an der Vergütungssituation, an den höheren Kosten, die wir aktuell haben. Das müssen wir schon sagen. Online-Apotheken sind natürlich praktisch. Und wenn ich irgendwas bestelle, was ich schon häufig bestellt habe, wo ich genau weiß, das ist in Ordnung, dann besteht dann sicherlich für den Patienten kein Risiko. Man bekommt wahrscheinlich sehr, sehr gute schriftliche Informationen dazu und die Fragen werden beantwortet. Aber ich habe gerade schon gesagt, eine Vor-Ort-Apotheke, bei der man bekannt ist, bei der vielleicht sogar schon die Eltern waren, wo man weiß, die haben Probleme mit Herzinfarkt gehabt, und eine gute Apothekerin, Apotheker sieht den Patienten dann im Gesamtbild und beantwortet nicht nur die Fragen, die der Patient stellt, sondern kennt auch das Drumherum, kennt auch die Ärzte vor Ort, ja, dass man sagen kann, ich rufe den mal an, wir checken das nochmal ab. Das sind natürlich Vorteile von der Vor-Ort-Apotheke. Man muss auch wirklich sagen, die Vor-Ort-Apotheke ist die einzige, die rund um die Uhr dann in Münster und in anderen Städten auch dann auch nachts zur Verfügung steht in Notfallsituationen. Und wenn man tagsüber nur bei der Versandapotheke bestellt, dann darf man sich nicht wundern, dass man nachts weit fahren muss, weil es keine Apotheken mehr direkt vor Ort gibt. Das muss man schon sehen. In großen Städten ist das noch nicht, aber auf dem Land wird das Problem schon wirklich groß. Ja, kleinere Dörfer, 2.000, 3.000 Einwohner, lohnt sich keine Apotheke. Mhm. Da fährt man 20 Kilometer, bis man eine Apotheke hat. Dann wird die Versuchung natürlich noch größer, in der Versandapotheke einzukaufen, weil man diese Strecke nicht auf sich nehmen müsste. Und dann ist das so ein Teufelskreis. Und irgendwann stehen wir dann in den Bereichen ohne Apotheke da. Und das wäre dann, glaube ich, schon ein herber Schlag für die Patienten. Das muss man wirklich sagen. Man braucht ja nicht nur Notfallmedikamente, man muss ja auch ja eine adäquate dann Beratung haben. Man muss auch manchmal nur vielleicht sprechen über irgendwas, um einfach Probleme zu lösen. Und dafür sind die Apotheken vor Ort immer der richtige Ansprechpartner. Ja, insofern muss man sich das überlegen.
Kann ich aus eigener Erfahrung was zu beitragen? Bei uns im Dorf, so 3.000 Einwohner ungefähr, 3 bis 4 würde ich sagen, viele ältere Menschen, da gab es immer eine halbtags offene Apotheke, die hat jetzt Anfang des Jahres geschlossen. Jetzt haben wir im örtlichen Supermarkt einen Medikamentenautomaten, wo dann aber ältere Menschen natürlich davor stehen und sich erstmal die Frage stellen, wie bediene ich das? Ist echt eine schwierige Entwicklung, zumindest für die ältere Generation.
Auf jeden Fall, das muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass im Land vielleicht irgendwann mal so was wie ein Pillenbulli kommt, ne? Dass dann irgendwie die Apothekerin, Apotheker irgendwie die Rezepte beliefert, gleichzeitig auch vor Ort ist, dann so in mehreren Ortschaften irgendwie sein kann. Dafür gibt es gerade die rechtliche Lösung noch nicht, aber ich glaube, wir werden in Zukunft kreativ sein müssen, um das zu ermöglichen. Und klar, da hast du recht, das ist ist ein Problem, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, und ich drücke auf jeden Fall den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen die Daumen, dass sie da wirklich gute Lösungen finden und dass wir eine flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln haben. Das sind ja auch diejenigen, die Arzneimittel vor Ort sozusagen auch als im Depot haben, wenn es zu Lieferengpässen kommt. Je mehr dezentrale Lager wir haben, desto sicherer sind wir aufgestellt. Und wenn dann hinterher alles an 2 oder 3 Versandapotheken hängen sollte, dann haben wir überall das gleiche Problem.
Mhm. Wissensfrage noch, was mich immer interessiert hat, bei Versandapotheken arbeiten da Apothekerinnen und Apotheker oder sind das Menschen, die am Fließband stehen und alles in mein Paket packen und ab damit?
Ja, wie die jetzt im Einzelnen organisiert, weiß ich nicht. Die haben aber den gleichen Rechtskreis wie ganz normale Apotheken. Das heißt, da gibt es immer Apotheker, die Verantwortung tragen. Es gibt auch immer PTAs, die dann sozusagen ihre rechtlichen Aufgaben und dann auch erledigen. Die haben Fachpersonal da, das ist gar keine Frage. Ob jetzt beim Kommissionieren und beim Verpacken da irgendwie von nicht-pharmazeutischem Personal unterstützt wird, das mag im Einzelfall so sein, kann ich aber nicht genau sagen. Aber das ist klar, man muss immer eine Auskunft bekommen und die bekommt man auch bei diesen Apotheken.
Jetzt schauen wir dann gespannt auf die Zukunft, was uns erwartet. Vielleicht hören wir uns in ein paar Jahren nochmal wieder, Christoph, und können mal ein Update geben.
Bin gespannt,
wie es mit unseren Apotheken aussieht und den Medikamenten natürlich. Bevor wir aber jetzt am Ende sind, würde ich sagen, klären wir noch einmal ein paar Mythen und Fakten auf, die sich ums Thema Medikamente behandeln. Anja, ich übergebe an dich.
Ja, mach das sehr gerne.
Mythos oder Fakt? Der Check.
Antibiotika helfen auch bei einer Erkältung, weil es ja auch eine Infektion ist.
Die Erkältung ist meistens eine virale Infektion, wo Antibiotika natürlich nicht helfen. Das muss man wirklich sagen. Es gibt aber Situationen, da ist die Erkältung so hartnäckig, dass Schleimhäute geschädigt werden und dass eine Sekundärinfektion durch Bakterien eintritt. Na, dann kriege ich eine Stirnhöhlenvereiterung und so. Und in dieser Situation sind Antibiotika natürlich wichtig und indiziert, aber das ist nur bei einem geringen Teil der Erkältungen. Mhm. Erkältungen sind viral und damit nicht mit Antibiotika zu behandeln.
Genau, und da frage ich dann besser vorher den Arzt oder die Ärztin.
Auf jeden
Fall.
Und
der sagt mir das dann schon. Doppelt hält besser, also im Sinne von, wenn ich die doppelte Dosis nehme, wirkt es schneller und besser.
Besser und stärker ist nicht das Gleiche, ne? Also es wirkt auf jeden Fall stärker. Wir haben alle Medikamente mit einer Höchstdosierung oder mit, wir nennen das ein therapeutisches Fenster, wo sie optimal wirken können. Und wenn ich über diese Schwelle drüber gehe, dann überwiegen die Nebenwirkungen oder das Risiko für Nebenwirkungen der eigentlichen Wirkung. Deswegen darf man ja die normalen Dosierungen nicht überschreiten. Du hast natürlich recht, wenn ich eine größere Menge gebe, habe ich eine schnellere Resorption und dann bei einem Schmerzmittel auch eine schnellere Wirkung. Das muss man schon sagen. Irgendwann schießt man dann aber sozusagen über diese Konzentration, die eigentlich im Blut sein soll, hinaus und damit ist das Risiko für Nebenwirkungen größer. Also ne? Besser heißt nicht stärker.
Ja. Jetzt will ich ja vielleicht nicht Sachen immer nur verdoppeln, sondern vielleicht will ich ja auch die Wirkung halbieren. Da ist es dann eine Lösung oder keine Lösung, wenn ich die Tablette teile? Darf ich das?
Du darfst Tabletten teilen, wenn das wirklich angegeben ist. Die pharmazeutische Industrie gibt das auch im Beipackzettel und in der Fachinfo an. Und dann steht aber drin, Achtung, Tablette ist dosisgleich teilbar. Es gibt Tabletten, die haben so einen Strich da drauf. Das ist dann keine Bruchrille, sondern das nennt man dann Schmuckrille. Die darf man nicht teilen, weil wenn man die teilt, hat man in beiden Hälften nicht zwingend den gleichen Wirkstoff drin. Aber bei vielen Tabletten ist es möglich. Bei Tabletten, die einen Überzug haben, sei es einen magensaftresistenten Überzug oder einen Überzug, der die Wirkstofffreisetzung modelliert, da wird es wahrscheinlich nicht gehen, da gibt es wenige Ausnahmen, da geht's, aber steht immer im Beipackzettel drin und wenn es drin steht, dann darfst du das machen.
Ich habe echt immer gedacht, diese Linie da drauf wäre zum Durchbrechen.
Immer eine Bruchrille, keine Schmuckrille.
Ja, meistens ist es eine Bruchrille, aber es gibt auch Tabletten, die darf man nicht teilen, aber die haben da sowas drauf und dann denkt man das. Deswegen muss man wirklich im Beipackzettel nachschauen.
Ah, okay. Kommen wir mal zu Naturheilmitteln. Da schwören viele Menschen drauf und manche behaupten auch, Naturheilmittel haben keine Nebenwirkungen im Gegensatz zu chemischen Medikamenten. Ist das richtig?
Ich würde fast sagen, eher umgekehrt. Man muss sagen, Naturheilmittel sind natürlich immer aus Pflanzen destilliert. Und ich habe gerade schon gesagt, Arzneimittel hat eine festgelegte Qualität. Ich habe einen Wirkstoff, der ist genau chemisch festgelegt. Ich habe eine feste Dosierung und dann ist es egal, ob ich es von Stada oder von Ratiopharm von der anderen Firma kaufe. Bei den Arzneimitteln, die aus Pflanzen gewonnen werden, könnt ihr euch vorstellen, gibt es ganz große Unterschiede, je nachdem, wie es extrahiert worden ist, wie der Erntezeitpunkt der Pflanze war, ob die Pflanze im Hochland oder im Niederland gewachsen ist. Und da gibt es ganz große Unterschiede. Das heißt, eine Standardisierung von Arzneimitteln aus dem Phytobereich ist schwer möglich. Das versucht man immer. Und es ist auch schwer, die Qualität zu messen, weil da ist nicht ein Wirkstoff drin, sondern manchmal 20, 30 oder 50. Deswegen wird es schwerer. Trotzdem muss man sagen, die Natur ist der Ursprung für die hochwirksamsten Substanzen überhaupt, die wir kennen. Ihr kennt vielleicht die Herzglykoside, den Fingerhut, der im Sauerland wächst. Ne? In dem Fingerhut sind herzwirksame Glykoside, die mit einer Dosierung von unter 0,1 Milligramm pro Tag bei Herzinsuffizienz früher viel eingesetzt wurden. Wenn man da größere Mengen für nimmt, also 5, 6, 7, 8 Tabletten, ist man schon im Bereich der Nebenwirkungen. Und sowas wie Morphin kommt natürlich auch aus dem Pflanzenreich, sind hochwirksame Opioide. Das heißt, die Natur produziert die stärksten Substanzen überhaupt und die Suchtgefährdung, wie zum Beispiel beim Heroin, also aus dem Morphinabkömmling, ist natürlich genauso stark wie bei anderen Substanzen. Also das würde ich nicht generell sagen. Ich würde eher sogar sagen, im Gegenteil, obwohl ich eigentlich sogar pharmazeutischer Biologe bin, das heißt, ich habe viel mit Pflanzenextrakten während der Promotion gearbeitet und seitdem weiß ich, wie kompliziert das ist.
Okay, dann noch eine auch Glaubensfrage, muss man am Ende sagen. Man kann es aber googeln. Das Netz behauptet nämlich, Schmerzmittel sind, wenn ich sie liegend auf der rechten Seite einnehme, schneller in der Wirkung, als wenn ich links herum liege. Ist das wahr?
Du, das habe ich mir auch mal angeschaut und dann habe ich mal geguckt, worauf geht es zurück. Und ich habe zwei Publikationen gefunden aus dem Jahr 2022. Und als sie veröffentlicht wurden, ging das so ein bisschen durch die Medien durch. Dann habe ich mir die Veröffentlichung angeguckt und das sind reine Computermodelle. wurde dann wirklich so mit Strömungs- und Peristaltik und so weiter da berechnet wurde, wie es dann schneller geht. Und da wurden, sagen wir mal, auch Zeiten dann berechnet. Ob die jetzt wirklich im Einzelnen so übertragbar sind auf die Real World, das wage ich zu bezweifeln. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Darmausgang so liegt, dass wenn ich auf der rechten Seite eher die Chance ist, dass die Tablette schneller sozusagen durch den Pförtner in den Darm kommt und damit auch resorbiert wird. Aber ob der Effekt so ist, wie der in diesen Publikationen steht, in diesen rein rechnerischen Modellen, das wage ich etwas zu bezweifeln.
Dafür gibt es ja dann diese Pforte. Medikationen, oder? Also so Arzneimittel haben ja auch immer, es gibt ja immer diesen Zusatz Forte, das geht dann schneller, habe ich immer.
Forte heißt auch mehr oder größer oder stärker, ne? Das ist schon, vielleicht ist es auch so ein kleiner Verkaufstrick, aus dem du da aufgelegt hast.
Funktioniert scheinbar bei uns.
Funktioniert scheinbar. Ja, Vorteil ist einfach nur verstärkt, ne? Entweder schneller oder meistens auch mit mehr Wirkstoff. Also das würde ich
okay,
jetzt nicht
das ist mein stabiles Laienwissen dann. So, viel ja.
Vom Laienwissen zu unserer Community, die natürlich auch noch Fragen gestellt hat, damit machen wir jetzt noch schnell unseren Abschluss.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Und zwar hat uns einmal eine Frage erreicht, werden Medikamente nach dem Ablaufdatum giftig? Wir haben ja gerade schon von irgendwie fehlender Wirksamkeit gesprochen vielleicht, aber sind die vielleicht auch schädlich dann?
Nee, schädlich sind sie nicht, muss man wirklich sagen, weil wir so hohe Anforderungen an die Zulassung von Arzneimitteln haben, dass man da überhaupt gar kein Risiko eingehen würde. Also nicht bei einer Schmerztablette oder bei einer Blutdrucktablette, ne? Das ist nicht so, sondern die Wirksamkeit geht verloren. Wir haben einige Substanzen, das muss ich wirklich sagen, die wir natürlich kennen, die wir im Krankenhaus einsetzen, in Indikationen, die wirklich für den Patienten lebensbedrohlich sind, wo wir sagen, wir haben diese Arzneimittel und die müssen wir so und so lagern, weil über 25 Grad passiert das oder unter 15 Grad passiert das. Die haben wir aber im besonderen Blick und das sind keine Medikamente, die normal zur Verfügung stehen. Das muss man wirklich sagen.
Jetzt müssen ja manche Medikamente auch zu bestimmten Zeitpunkten eingenommen werden. Was mache ich denn, wenn ich vielleicht die Einnahme einer Tablette mal vergessen habe? Dann nehme ich die schnell noch nach oder vielleicht noch dann zwei auf einmal, weil ich die von gestern vergessen habe oder lasse ich sie ganz aus?
Auch das hängt vom Wirkstoff ab, Felia. Da kann ich dir jetzt keine allgemeingültige Antwort geben. Nee, das hängt wirklich davon ab und das scheint aber so häufig zu passieren, dass es in jedem Beipackzettel auch drinsteht, ob man das dann nehmen soll oder ob man vielleicht eine reduzierte oder eine erhöhte Menge bei der nächsten Gabe nehmen soll. Und da steht auch drin, wenn Sie 2 Stunden vergessen haben, dann können Sie es noch nachnehmen und danach irgendwie aussetzen. Ist aber wirklich von Wirkstoff zu Wirkstoff unterschiedlich. Ist immer die Frage, ob das ein Medikament für die Akutsituation ist oder ob das ein Medikament in der Dauertherapie mit einer langen Halbwertszeit ist. Dann würde es sogar nichts ausmachen, wenn man mal eine Gabe nicht einnimmt und weil das Risiko sonst besteht, dass einfach die Wirkspiegel zu hoch werden, dann kann es eher schaden, ne?
Wir hatten schon die Hausapotheke. Wie sieht es denn mit der Reiseapotheke aus? Hast du da Tipps vielleicht für uns, was zumindest in deiner Reiseapotheke vielleicht immer dabei sein muss?
Ähnlich wie bei der Hausapotheke, das hängt wirklich ganz von dem Reisenden ab in dem Fall und wo man hinreist natürlich, muss man sagen. Das, was immer dazugehört, meine Jodsalbe, bin ich ganz ehrlich, die habe ich immer mit dabei. Dann gehört auch sicherlich ein Nasenspray dazu, wenn man im Flieger unterwegs ist. Das kennt man, glaube ich, ne? Wenn man dann eine zu Nase hat, ist das unangenehm und dann habe ich auch ein höheres Risiko, dass die Nasennebenhöhlen sich irgendwie entzünden. Also das habe ich auch immer mit dabei. Dann finde ich es gerade, wenn ich mit Klimaanlagen bin, Halstabletten, ne, das Kratzen im Hals, das kann manchmal weh tun und auch dann irgendwie die Urlaubsfreuden senken, wenn man sich so einen kleinen Infekt eingefangen hat in der Klimaanlage. Das wäre immer mit dabei. Dann natürlich ein Schmerzmittel, da wo man hingeht, auch das Thema Durchfall, ne, das ist, kann den Urlaub auch ziemlich vermiesen, also eine Loperamid ist dann schon bei mir im Handgepäck immer mit dabei. Und ich bin jetzt gerade selber unterwegs gewesen und war wandern in größeren Höhen, wo es immer trocken war. Und da habe ich Bepanthen-Nasensalbe immer mit dabei, weil die Schleimhäute so trocken werden. Und das finde ich dann immer ganz angenehm, wenn ich dann da ein bisschen Bepanthen-Nasensalbe sehe. Aber da ist jeder Mensch unterschiedlich, ne? Ich kann Sonnencreme brauchen, Apres, irgendwas bei Entzündungen. Ich kann auch ein Antiallergikum kann auch sinnvoll sein. Muss man immer so ein bisschen anpassen und auch da die Vor-Ort-Apotheke berät ich gerne, wenn du in Urlaub fährst.
Wenn es eine gibt zumindest, je nachdem, ja, wo man hinfährt. Ne? Genau. Kann ja auch an ganz verschollenen Orten sein.
Dann solltest du hier die Vor-Ort-Apotheke ja, nutzen, bevor du losfährst.
Das stimmt. Letzte Frage und das Thema hatten wir gerade auch schon, pflanzliche Alternativen. Ich oute dich jetzt mal, du bist ja auch Imker. Das heißt, das weiß ich nämlich von dir zumindest, habe auch den Honig schon probiert, sehr lecker. Honig ist ja auch so ein Mittel, was man zum Beispiel, ich kenne das noch ne, von früher, wenn man mal irgendwie Husten hat, dann hat man mal so ein bisschen Honig genommen, damit das vielleicht ein bisschen löst, entzündungshemmend wirkt. Oder auch bei anderen Sachen nimmt man ja vielleicht mal einen Kamillentee oder irgendwas, ne, bei Magen-Darm-Problemen. Bist du da offen für oder hast du da Empfehlungen, welche Hausmittel zumindest, sage ich mal, bei den kleinen Wehwehchen helfen können?
Ja, da bin ich durchaus offen, ne? Also gar keine Frage. Gerade alles, was so mit ätherischen Ölen zu tun hat, bei einer Erkältung finde ich wirklich gut. Tees ist eine ganz prima Sache. Also erstens wegen dem Tee, zweitens wegen der Flüssigkeit, die man dann vermehrt zu sich nimmt und besser schmeckt als Wasser natürlich, gar keine Frage. Dann gibt es Sachen, die man äußerlich anwendet, wo auch dann irgendwie, sag ich mal, so kühlende Komponenten drin sind. Retterspitz zum Beispiel, wenn man sich irgendwie Entzündungen hat, dann kann man das wirklich ganz gut nehmen. Auch sowas wie Gelomethol zum Beispiel bei einer Erkältung, ne? Das sind dann ätherische Öle, die man dann über die Lunge abatmet und damit sozusagen im ganzen System verteilt und dadurch eine angenehme Wirkung hat. Das, was bei einem funktioniert, soll man auch nehmen. Und wenn man es in der Apotheke kauft, weiß man, dass man eine gute Qualität hat. Das muss man wirklich sagen. Und für diese Indikationen haben das auf jeden Fall ihre Berechtigung. Dann wird es schon schwieriger zum Thema Depression. Nehme ich da jetzt Johanniskraut, lasse ich mich lieber irgendwie noch anders behandeln. Da muss man wirklich dann immer eine Gesamtentscheidung treffen. Und dann darf man sich nicht nur auf pflanzliche Arzneimittel verlassen, weil dann kann es auch ein Risiko werden. Das muss man wirklich sagen, weil pflanzliche Arzneimittel sind nicht besser oder schlechter als andere Medikamente. Ich habe es gerade schon versucht zu sagen, dass sie auch nicht einfach sind, sondern im Endeffekt hochkomplex sind in der Standardisierung und in der Qualitätsbewertung.
Sehr schön, guter Abschluss. Eigentlich wollte ich am Ende noch fragen, was dein Lieblingsmedikament ist, aber ich glaube, es wurde mir schon beantwortet.
Die Jodsalbe.
Richtig, es wird wohl die Jodsalbe gewesen sein.
Ich würde jetzt eigentlich denken, das wäre was für Heimwerker. Hab mich gefragt, ob du heimlich immer werkelst. Also die Häufigkeit, wie ich mich irgendwie verletze, ist jetzt nicht so gegeben. Ich würde die Kortisonsalbe ehrlicherweise sagen.
Oh, ja, kann man, ja, die kann auch schon mal helfen, wenn man da so Probleme mit Ausschlägen hat oder mit Entzündungen auf der Haut, dann hilft eine Kortisonsalbe natürlich ganz gut. Die etwas Schwächeren sind auch in der Apotheke frei verkäuflich, die Stärkeren sind natürlich verschreibungspflichtig. Nee, ich werkel ganz gerne, ich bin auch mal ganz gerne in der Küche und schneide mich mit einem scharfen Messer zum Beispiel unterwegs und deswegen hat die einen festen Platz bei mir, die Jodsalbe in der Küche.
Ja, Salben scheint so ein Ding zu sein. Kortison bei dir, Jod
welche
vielleicht
Salbe bei
dir? Ich bin auch Panthenol-Fan, muss ich sagen. Und Zink ist auch bei mir ganz weit oben. Zinksalben finde ich auch toll.
Bei Salben und bei Salbenlösungen, da muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen, weil wir eben schon mal die Stabilität von Arzneimitteln hatten. Da haben wir nicht nur ein Haltbarkeitsproblem, sondern auch ein Hygieneproblem. Ne? Also wenn man schön aus Salben was entnimmt, dann muss man gucken, dass man das irgendwie hygienisch sauber entnimmt und dann auch vielleicht irgendwie nach einer gewissen Öffnungszeit dann auch wirklich verwirft. Ne? Das muss man schon sagen.
Der Apotheker entnimmt das wahrscheinlich mit so einem Spatel.
Mit so einem Spatel, genau.
Natürlich.
Oh Gott. Ja, und ich finde kurz sagen, bei diesen Sachen, ich meine, so eine Zinksalbe, die ist jetzt kein, würde ich sagen, klassisches Arzneimittel, aber korrigiere mich gerne. Da ist ja häufig nur mal diese Tube drauf, so nach dem Motto 18 Monate haltbar. Ich weiß ja nicht mehr, wann ich das gekauft habe. Keine Ahnung, wie lange jetzt 18 Monate schon her ist.
Nee, Öffnungsdatum draufschreiben.
Ja, also es gibt viele Arzneimittel, auch so Tropfen und Säfte und so weiter. Da steht drauf, 2 Jahre haltbar, aber nach Anbruch nur eine Woche oder 10 Tage. Und da ist es natürlich so, dass wir hier im Krankenhaus Aufkleber dafür haben und beim Anbrechen schreibt man drauf, wie lange es haltbar ist.
Kannst du mir diese Aufkleber vielleicht geben?
Die kann ich dir besorgen für deine Zinksalbe. Für
meine Zinksalbe. Sehr gut, dann ist mein Arzneischrank demnächst noch schöner organisiert, würde ich sagen. Christoph, ganz, ganz lieben Dank für deine Expertise heute, dass du da warst, deine Zeit. Ich glaube, wir nehmen viel mit, wie immer, für unsere Hausapotheke und
auch
die Reiseapotheke.
Wo die stehen soll und so.
Ja, wie gesagt, Gästebad baue ich noch anderen bei mir, damit die dann extra da reinwandern kann ab sofort.
Ja, das ist ja schön.
Jetzt komme ich nochmal schnell auf den Tag der Patientensicherheit für uns zurück, denn natürlich an dem Tag gibt es nicht nur bei uns hier am UKM, sondern auch deutschlandweit ganz viele Veranstaltungen. Da kann man sich gerne nochmal vielleicht informieren, vielleicht ja bei euch vor Ort auch. Wir natürlich am UKM haben auch einiges geplant, nicht nur am Tag, sondern in der ganzen Woche. Was wir so machen, könnt ihr natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen dann die ganze Woche vom 15. bis zum 19. September verfolgen. Alle Infos dazu haben wir euch natürlich auch nochmal in unseren Shownotes verlinkt. Im Oktober gibt es dann wieder einen Welttag, der für uns Anlass ist, einen Gast einzuladen. Denn ist nämlich Welträumertag und wir haben Dr. Rebecca Hasseli-Frebel eingeladen. Wer jetzt denkt, Rheuma, das ist doch nur was für alte Menschen, der weiß leider noch nicht, dass das falsch ist. Leider leiden nämlich auch ganz viele jüngere Menschen an dieser Autoimmunerkrankung. Und wir versprechen, dass es auch nicht langweilig wird, wenn wir darüber reden. Bis dahin, lasst wie immer gerne ein Like da und einen Kommentar für diese Folge. Abonniert den Podcast und schreibt uns gerne, was wir in einer der nächsten Folgen vielleicht zu unserem Thema machen sollen.
Bis dahin. Und wir sagen danke fürs Zuhören.
Genau. Und freuen uns schon auf die nächste Folge.
Oktober dann.
Genau. Danke, Christoph.
Danke.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.